Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, noch einmal an euch. Es ist schön, heute wieder hier zu sein. Ich glaube, das letzte Mal war ich im letzten Jahr hier, aber so ein Jahr vergeht ja doch recht schnell. Meine Frau und ich, wir denken da jetzt heute diese Tage dran zurück. Unsere jüngste Tochter wird morgen eins und vor einem Jahr, wenn man sich mal so fragt, was habe ich vor einem Jahr gemacht, waren wir so auf dem Weg in Richtung Krankenhaus. Also das ist dann ganz spannend gewesen und jetzt eben sind wir mit unseren drei Kindern heute hier und ich freue mich, euch heute die Predigt weitergeben zu dürfen. Das Thema der Predigt ist rettender Glaube. Und ich habe gehört, ihr seid ja auch in einer Serie über den Jakobusbrief. Da geht ja auch sehr viel um Glauben, das Verhältnis von Glauben und Werken. Wie passt das zusammen? Und deswegen hoffe ich auch, dass euch diese Predigt heute bei der Betrachtung eures Glaubens weiterbringt. Die Frage, bin ich errettet, ist ja eine nicht nur irgendeine Frage, es ist letztlich ja die wichtigste Frage meines Lebens. Und sie ist entscheidend, denn wenn das stimmt, was die Bibel sagt, dass ich an dieser Frage, ob ich Glauben an Jesus Christus habe, entscheidet, ob ich die Ewigkeit mit ihm verbringe oder in Trennung von Gott verbringe, dann ist das ja einfach eine ganz, ganz zentrale oder die zentralste Frage unseres Lebens, an der sich wirklich viel entscheidet. Und dringend ist diese Frage auch, manche von euch kennen das vielleicht aus dem Geschäftsleben, diese Unterteilung, wichtig, nicht wichtig, dringend, nicht dringend, es ist beides, es ist auch eine dringende Frage, denn du und ich, wir wissen nicht, wie viele Jahre haben wir auf dieser Erde, ob es 80 sind oder 60 oder vielleicht nur 40 oder 20 und ich denke, jeder von uns kennt vielleicht auch jemanden, für den Gott vielleicht ein kürzeres Leben vorgesehen hatte, als wir uns das alle so gedacht hätten oder erahnt hätten. Also die Frage, bin ich errettet, habe ich rettenden Glauben, ist sehr zentral und auch eine dringende. Und da es eine Frage ist, die wir nur hier beantworten können, sollten wir uns immer wieder einmal fragen, wo stehe ich eigentlich im Glauben, bin ich errettet? Vielleicht denkt sich der eine oder andere von euch, warum stelle ich mir die Frage, die Entscheidung habe ich doch schon einmal getroffen. Es geht mir nicht darum, irgendwie einen Glauben anzugreifen. Ich glaube, es ist etwas Biblisches, dass wir uns das immer wieder einmal fragen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 5 steht, dort schreibt Paulus an die Korinther, fragt euch doch einmal selbst, ob ihr im Glauben steht und prüft euch. Erfahrt ihr dann nicht an euch selbst, dass Christus in euch ist? Wenn nicht, dann hättet ihr euch nicht bewährt oder dann hätte sich euer Glaube nicht bewährt. Also Paulus schreibt hier ja nicht an irgendwelche Fremden, sondern an seine Gemeinde, also an Christen. Und er sagt, fragt euch doch einmal selbst, ob ihr im Glauben steht und prüft euch. Und ich denke, er hat es an die Korinther geschrieben, er schreibt es auch an diese Gemeinde. Und die Bibel ist aktuell und deswegen dürfen wir uns auch fragen, ist das für uns, prüft uns. Denn ich komme auf diesen Vers noch einmal zurück. Der Predigttext heute steht in Johannes 2, Vers 23 und 25. Und ich lese ihn einmal vor aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Jesus hielt sich während des ganzen Passafestes in Jerusalem auf. Viele glaubten in dieser Zeit an ihn, weil sie die Wunder sahen, die er tat. Doch Jesus vertraute sich diesen Leuten nicht an, weil er sie alle durchschaute. Niemand musste ihm etwas über die Menschen sagen, weil er wusste, was in ihrem Innern vorging. Ja, es sind drei kleine Verse und die stehen eigentlich so ein bisschen zwischen den Handlungen, zwischen den Geschichten, die wir vielleicht so kennen. Vorher war einiges los, Action, so die erste Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Und hier direkt im Anschluss folgt dieses berühmte Gespräch von Jesus und Nikodemus auf dem Dach. Mit dem wichtigsten oder mit dem bekanntesten Vers der Bibel, Johannes 3, 16. Aber diese drei Verse stehen irgendwie so zwischen den Geschichten. Und man hat sie vielleicht schon mal gelesen, aber dann doch überlesen. Und mir wurden sie wichtig und ich lese sie noch einmal. Jesus hielt sich während des ganzen Passafestes in Jerusalem auf. Viele glaubten in dieser Zeit an ihn, weil sie die Wunder sahen, die er tat. Doch Jesus vertraute sich diesen Leuten nicht an, weil er sie alle durchschaute. Niemand musste ihm etwas über die Menschen sagen, weil er wusste, was in ihrem Inneren vorging. Was lesen wir da drin? Da lesen wir, von Menschen, die Jesus in Jerusalem gesehen hatte, die seine Predigt gehört hatten, die auch die Wunder gesehen hatten. Und wir lesen es ganz deutlich, die dadurch zum Glauben an Jesus gekommen sind. Sie glaubten an Jesus. Und ich frage mich, waren diese Menschen wohl errettet? Wenn ich dann weiterlese, dass Jesus sich ihnen nicht anvertraute, weil er ihr Inneres durchschaute und wusste, was in ihrem Herzen war, dann glaube ich, es ist ziemlich eindeutig, sie waren es nicht. Denn Jesus vertraut sich seinen Kindern eigentlich an und gibt sich zu erkennen. Und trotzdem verwendet die Bibel hier das Wort, sie glaubten an Jesus. Das ist interessant. Ich glaube, das sollte uns mal aufhorchen lassen. Die Bibel sagt uns also hier, dass nicht jeder, der an Jesus glaubt, errettet ist. Das sagen uns diese drei Verse. Und manchen von euch mag das vielleicht überraschen, aber es ist so. Es gibt noch andere Stellen wie diese. Gleich vier Kapitel weiter, in Kapitel 6, lesen wir darüber, dass Jesus auch predigt. Und dort heißt es, dass Scharen von seinen Jüngern ihn verließen. Und das nur, weil sie sich über einige Worte von ihm geärgert hatten. Er hatte was erzählt über das Manna und das Brot, das sie essen sollten. Offensichtlich war das nicht das, was sie erwartet hatten. Aber sie werden eindeutig als Jünger Jesu bezeichnet. Also es waren nicht die 12, sondern aus seiner erweiterten Jüngerschar. Aber hier, sie sind eindeutig als Nachfolger Jesu, als Jünger Jesus bezeichnet. Und sie verlassen ihn in Scharen. Menschen, die eigentlich an ihn glaubten. Nicht jeder Glaube an Jesus rettet. Nicht jeder Glaube ist gleichzeitig rettender Glaube. Die Bibel spricht viel von Glauben, aber die Frage ist, was rettet? Ich will noch einen Schritt weitergehen. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus der Heiland der Welt ist und für die Sünden der Welt gestorben ist am Kreuz von Golgatha und dass er Gottes Sohn ist, dann ist auch das allein genommen noch kein rettender Glaube. Dabei ist das eigentlich ja das Evangelium, das ist das Evangelium. Jesus Christus kam als Gottes Sohn auf die Welt, starb am Kreuz von Golgatha für die Schuld der Welt und ist wieder auferstanden. Das ist das Evangelium. Aber wir lesen auch in der Bibel, dass das etwas ist, was auch der Widersacher Gottes, der Teufel, glaubt. Der weiß nämlich ganz genau, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er auf diese Erde gekommen ist. Und in dem Moment, wo Christus am Kreuz gestorben ist für die Sünden der Welt, wusste er auch, welche Stunde geschlagen hat und dass damit er besiegt ist. Und als Christus wieder auferstanden ist, wusste er auch, dass nun der Tod besiegt ist. Und die Bibel sagt in Jakobus 2, Vers 19, sie wissen es und sie zittern. Allein das zu glauben und wahr zu halten, ist noch kein rettender Glaube. Dass Jesus Christus Heiland der Welt ist, Gottes Sohn und Erlöser, ist letztlich die Realität. Es ist ein Fakt. Das zu akzeptieren, ist noch kein rettender Glaube, sondern es bedeutet, den wichtigen Schritt gegangen zu sein von der Täuschung, dass es gar nicht so schlimm ist, was ich vielleicht mache, oder dass es Gott nicht gibt, oder was auch immer, aus dieser Täuschung herauszutreten und endlich die Realität zu erkennen und zu akzeptieren. Wir lesen in der Bibel auch, dass das ein Schritt ist, bei dem der Geist Gottes schon wirkt und überhaupt wirken muss, dass wir das schaffen, aus dieser Täuschung herauszutreten und die Realität anzuerkennen. Weil wenn du anerkennst, wer Christus ist, dann bist du erstmal diesen Schritt gegangen, in der Realität zu sein. Du hast aber noch keinen rettenden Glauben. Und ich frage mich, wo sind wir vielleicht in unseren Vorstellungen, auch vielleicht in unserer persönlichen Evangelisation, manchmal zu schnell? Ich muss mich das selbst fragen. Ich arbeite ja in einem Jugendmissionswerk und manchmal sind wir da auch zu kurz. Wir denken, wenn jemand mit dem Mund bekennt, wer Jesus Christus ist und was er getan hat, dass er dann gleichzeitig errettet ist. Aber wir haben gehört, es ist erstmal nur das Anerkennen der Realität und der Wahrheit. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Schritt, eine notwendige Voraussetzung. Aber es ist noch kein rettender Glaube, denn wir lesen, es gibt hier Menschen auch, die haben das auch erkannt. Die wussten darum. Und sie haben sich trotzdem wieder von Jesus abgewandt. Was ist denn jetzt rettender Glaube? Wir haben ja eben in der Schriftlesung ein anderes Beispiel gehört von dem Kerkermeister in Philippi. Und er hatte auch diese Frage in seiner Verzweiflung, als er Paulus und Silas fragte, was muss ich tun, um errettet zu werden? Paulus und Silas sagen ihm, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus selig. Apostelgeschichte 6,31. Und offensichtlich war das, was der Kerkermeister von Philippi hier hatte, ein rettender Glaube. Denn wir lesen das, er nahm die beiden mit in sein Haus, wusch ihnen die Striemen und ließ sich von ihnen nochmal das Evangelium auslegen und bekehrte sich dann. Er und sein ganzes Haus ließen sich in derselben Nacht noch taufen. Und ich finde es so schön, wie diese Geschichte endet, wie wir lesen im letzten Vers, wie glücklich alle waren, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Also sie hatten eine echte Gewissheit, auch ihre Errettung, ihres Heils. Und interessant ist aber, dass die Bibel in genau dieser Geschichte auch die gleiche Sprache verwendet. Sie sagt, der Kerkermeister glaubte an den Herrn Jesus Christus. Die Menschen in Johannes 2, 23 glaubten auch, aber sie glaubten wohl offensichtlich anders. Was ist jetzt das Entscheidende? Ich glaube, es ist Jesus selbst. Das hat etwas damit zu tun, wer Jesus für dich ist. Das hat etwas zu tun mit Jesus und dir. Und ich will nochmal auf den Eingangsvers zurückkommen, dass wir testen können, ob wir errettet sind. 2. Korinther 13, Vers 5 heißt es, fragt euch doch einmal selbst, ob ihr im Glauben steht und prüft euch. Erfahrt ihr dann nicht an euch selbst, dass Christus in euch ist? Wenn nicht, dann hättet ihr euch nicht bewährt. Ist Christus in euch? Ist Christus in mir? Das ist die Frage. Nicht glaubst du an ihn, auch nicht glaubst du ihm, wer er ist. Das ist auch enorm wichtig, dass wir nicht an irgendeinen Jesus glauben. Es ist heutzutage auch leider verbreitet, dass Menschen sich ihren Jesus selbst machen und dann die beste Beziehung mit ihm haben können. Aber es geht auch darum, schon an der Bibel zu erkennen, wer ist Christus und was sagt die Bibel über ihn. Aber trotzdem, es geht nicht nur darum zu glauben, dass es ihn gibt oder wer er ist. Das haben wir gehört, das ist ein erster Schritt. Ich glaube, Christus ist dann in uns, wenn wir ihn letztlich mehr lieben als alle anderen und uns nur nach ihm sehen. Und du kannst die gute Botschaft, das Evangelium, glauben und letztlich am Ende dann aber doch darauf schauen, was es dir selbst bringt, nämlich Errettung von deiner Sünde und deinen Platz im Himmel. Das wollen wir ja auch alle, sind wir mal ehrlich. Du kannst die Errettung annehmen, dich vielleicht noch beim Retter dafür bedanken, was er für dich getan hat und dir dann innerlich sagen, Schwein gehabt, nochmal davon gekommen, Gott sei Dank bin ich jetzt errettet. Und dann kommt es dir auf den Retter selbst gar nicht mehr so sehr an. Beziehungsweise es geht nicht mehr so viel um ihn. Und ich glaube, ich habe viel zu lange in meinem Leben das genauso gemacht. Ich habe viel zu lange den Glauben als ein Fürwahrhalten von Glaubensgrundsätzen gesehen und nur gesagt, ich muss nur fest genug dran glauben, was Jesus jetzt für mich getan hat. Zu erkennen, wer er ist und was er getan hat und dann nur daran glauben. Und ich bin gerade wieder einmal überführt worden von einigen Versen, wie zum Beispiel in Johannes 5, Vers 39 und 40. Und dort heißt es, sagt Jesus zu den Menschen, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Doch sie spricht ja gerade von mir. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, wo ihr das Leben erhalten würdet. Ja, und ich glaube, das ist mir so gegangen. Wie gut habe ich mich darin gefühlt, die Bibel zu studieren und Wissen über sie anzusammeln. Ist auch nicht schlecht, man wird bei den Menschen recht gut dann als Bibelkenner angesehen. Und allein dieses Angesehen werden wollen, ist etwas, was überhaupt nichts mit dem richtigen Glauben zu tun hat, was letztlich Sünde ist und es ist auch nichts wert. Jesus sagt, das sagt er zu den Pharisäern, aber zu allen, glaube ich, die in der Schrift weiterkommen wollen, er sagt ihnen, ihr sucht in der Heiligen Schrift nach dem ewigen Leben. Das ist ja eigentlich etwas Gutes, das ist eigentlich etwas Richtiges, Sucher zu sein, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, denn ich bin ja hier bei euch. Nicht nur dort, wo er dort mit ihnen spricht, er ist auch jetzt hier. Er ist auch jetzt hier. Und Jesus sagt, ihr sucht in der Heiligen Schrift nach ewigem Leben, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, wo ihr das Leben erhalten würdet. Ich glaube, du kannst die Bibel eifrig lesen und dich trotzdem innerlich vor dem Jesus verschließen, der jetzt hier ist, der jetzt mit dir Gemeinschaft haben will. Und ich glaube, das ist auch so ein Glaube. Und ich glaube auch, und das ist das Trügerische, dass er auch in Gemeinden verbreitet ist. Und er kommt auch recht gut an, weil es, wie gesagt, äußerlich ganz gut aussieht sogar. Mensch, der viel in der Bibel liest, auch einiges weiß über Gott. Aber er kann einen Glauben haben, der nicht rettet. Der Christ spricht davon, wir suchen in der Bibel nach dem ewigen Leben und wollen doch nichts mit ihm zu tun haben. Ich glaube, das muss uns wirklich nachdenklich machen. Rettender Glaube ist nichts anderes, als Jesus Christus wirklich zu lieben, als Person. Du musst noch gar nicht mal alles über ihn wissen, denn wer ihn liebt, dem zeigt er sich und offenbart sich viel tiefer als dem, der ihn vielleicht versucht, mit Wissen zu erfassen. John Piper sagt, der wesentliche Aspekt rettenden Glaubens ist, Jesus über alle Dinge als Höchstes zu schätzen. Im Deutschen hört sich das gar nicht so schön an wie im Englischen. Da heißt es treasuring Christ above all things. Und treasure ist ja der Schatz. Im Deutschen, wenn man sagt, ich schätze jemanden, dann ist das eher was, das hört sich für mich wie Distanz an. Also Bruder so und so, den schätze ich, der hat viel Weisheit oder so. Damit ist er mir gar nicht so nah eigentlich. Ja? Aber das Schätzen bedeutet eigentlich, er soll dein Schatz sein. Ist Jesus dein Schatz? Und die Bibel gibt uns ja so ein Gleichnis, in dem Jesus selbst erklärt, wie das ist, wenn ein Mensch zu Gott kommt, wie das Reich Gottes ist. Und er erklärt es mit einem Schatz, der im Acker vergraben ist. Und ein Mann ging hin und verkaufte alles, was er hatte, wirklich alles, nur um diesen Acker zu kaufen, um den Schatz für sich zu heben. Bist du bereit, das für Jesus zu tun? Ist er dir so ein Schatz? Ist nicht vielleicht gleich das Verkaufen, da hat man ja immer gleich vor Angst und dann nachher noch in die Mission gehen. Aber man kann genauso gut sagen, bist du bereit, alles Jesus unterzuordnen? Bist du bereit, all das, was im Leben für dich einen Wert hat, dem unterzuordnen, sodass du sagen kannst, Jesus ist wirklich dein Schatz. Er ist das, wonach du dich sehnst. Ja, und ich glaube, das ist ganz schön schwierig. Für mich ist das schwierig gewesen. Ich bin eher ein intellektueller Typ und ich glaube, Menschen, die einfach so Herzensmenschen sind, die alles gleich mit dem Herzen erfassen, denen geht es vielleicht da drin leichter. Aber die Frage, was rettender Glaube ist, ist keine des intellektuellen Verstehens und auch keine der besseren Bibelkenntnis. Denn ein kleines Kind kann rettenden Glauben haben, obwohl es möglicherweise noch nicht mal die Bibel lesen kann. Und es ist so schön, unsere mittlere Tochter Rosalien, die singt immer unheimlich gerne und sie liebt es, für Jesus zu singen. Und sie singt auch nicht so, also sie singt natürlich süß, ganz toll singt sie, aber sie singt vielleicht nicht immer richtig. Du musst jetzt aufpassen, was ich als Vater hier sage. Aber sie singt auf jeden Fall aus vollem Herzen, Jesus, ich lobe dich, ich danke dir, ich lobe dich. Und da denke ich manchmal, wow, sie liebt Jesus wirklich über alles, sie liebt ihn wirklich. Und ich bin vielleicht jemand von Intellekt und mit Bibelkenntnis, aber bin ich ein Mann, der Jesus wirklich über alles liebt, der sich nur nach ihm sehnt? Und da merke ich immer wieder, ja, was in 2. Korinther steht, Markus, prüfe dich, prüfe dich. Und ich glaube, das war auch der Unterschied hier von diesen Jüngern, der Unterschied zwischen den 11 nicht 12, die ihn liebten, 11 von diesen 11 Jüngern und auch den Massen der Jüngern, diese Schar, die auch Jesus nachgefolgt sind, die an ihn geglaubt haben, die wussten schon, wer er war und haben das auch geglaubt. Diese 11 hatten eine besondere Beziehung zu ihm und haben ihn geliebt. Ihr Glaube war vielleicht gar nicht so besonders groß. Jesus hat selbst mal gesagt, wenn euer Glaube doch nur so groß wäre wie so ein Senfkorn, dann hättet ihr echten Glauben. Aber er hatte eine echte Beziehung zu ihnen und sie zu ihm. Rettender Glaube ist keine Erfüllung von Voraussetzungen nach dem Motto, glaub das und tu das und dann bist du errettet. Ich habe auch am Anfang gedacht, ich kann die Predigt so aufbauen, dass ich jetzt aufliste, Punkt 3, 4, 5, was alles erfüllt sein muss. Jesus Christus als Herrn annehmen und das, damit wir am Ende zu der Formel kommen, das ist rettender Glaube, aber es geht so nicht. Rettender Glaube ist eine Frage der Beziehung. Und ich glaube, die Frage, die uns alle segnen würde, wenn sie uns häufiger gestellt werden würde, ist einfach, wie geht's dir in deiner Beziehung mit Jesus? Und manche mögen das vielleicht gar nicht so gefragt werden. Vielleicht ist es ihnen in der Gemeinde schon zu nah. Oh, okay, jetzt wird's persönlich. Aber eigentlich ist das eine sehr segnende Frage. Wie geht es dir gerade in deiner Beziehung mit Jesus? Denn es ist was uns was eigentlich der Kern unseres Glaubens ist, wenn wir uns da scheuen davor, was zu sagen oder zu sagen, oh, wir heucheln da und sagen, es ist alles super, ich bete ganz viel, aber wir wissen im Innern, es ist gar nicht gerade so. Eigentlich ist da gerade Funkstille oder da ist nichts. Dann sollte uns das einfach wachrütteln und wir sollten uns wieder prüfen und zu sagen, wer ist Jesus in unserem Herzen und welchen Platz hat er in unserem Herzen? Ist er unser Schatz? Und ja, in Johannes 6, Vers 35 lesen wir, dass Jesus uns Brot und Wasser sein will. Das sagt er, wie er ist. Und ich glaube, dass er versteht das, wo unser Problem ist. Und er macht es uns deutlich, dass wir es begreifen können mit diesem Brot und Wasser. Das ist alles, was wir letztlich täglich brauchen. Brot und Wasser. Und daran soll es uns dann auch Genüge sein. Jesus sagt, dann ist unsere Seele gesättigt in ihm. Oder er fragt, ist unsere Seele gesättigt in ihm alleine? Wenn das so ist, dann ist Christus in uns. Wenn er uns genug ist, wenn er das ist, was uns letztlich antreibt und was unser Schatz ist. Deswegen, bist du satt oder doch eher hungrig und durstig oft? Ja, und ich habe einfach wieder beim Durchlesen vom Johannesevangelium gemerkt, da sind so viele herausfordernde Sachen drin, die, und Johannes ist ja ein Jünger, der Jesus lieb hatte und den Jesus lieb hatte. Er ist dieser Apostel der Liebe und er ist, glaube ich, der am ehesten dafür spricht, wie Beziehung mit Jesus Schlüssel ist. Und mich hat es sehr gesegnet, einfach Dinge wieder neu zu lesen und ich wurde wirklich angesprochen und auch herausgefordert. Und deswegen, ich sage es auch hier nochmal, wenn jemand von euch gar keine Bibel hat oder vielleicht heute da ist und weiß jemand, der keine Bibel hat, ich habe einige Neue Testamente mitgebracht. Die Hälfte ist auch schon im ersten Gottesdienst weggegangen. Ich war ganz erstaunt, habe mich auch gefreut. Wenn du jemand das mitnehmen möchtest, entweder für dich, mal das Johannesevangelium zu lesen oder für jemanden mitzubringen. Ich habe noch 5 Bibeln hier, Neue Testamente. Kommt gerne und nehmt euch eine mit. Und ansonsten haben wir auch noch mehr, die wir gerne weitergeben. Aber es ist einfach wichtig, dass wir uns nicht darauf konzentrieren, den Glauben zu versuchen, irgendwie dogmatisch oder mit dem Verstand, mit dem Intellekt zu begreifen. Wie gesagt, es ist einfach vielleicht nicht für jeden die Herangehensweise, aber ich denke, es sind viele, wahrscheinlich gerade die Männer, die da wie ich auch sind und gerne Sachen erstmal verstehen wollen. Aber rettender Glaube ist keine Sache des Verständnisses, sondern des offenen Herzens. Gehe ich an Jesus vorbei, und das kann ich leider. Ich kann die Bibel lesen, ich kann Mitglied einer Gemeinde sein, ich kann so leben, aber letztlich auch die Errettung annehmen wollen und hoffen, dass ich dann errettet bin, aber an Jesus vorbeileben. Jesus sagt das selbst in diesem Vers, wir suchen in der Bibel nach ewigem Leben, dabei bin ich doch hier und ihr wollt mich nicht. Es kommt alles darauf an, ob wir mit Jesus in dieser Beziehung leben wollen. Und welchen Platz hat er in unserem Herzen? Deswegen, retten tut nicht ein Glaube. Wir haben gehört, es gibt verschiedene Glauben. Leute können alles Mögliche glauben. Retten tut der Mensch Jesus Christus, Gottes Sohn. Und deswegen wünsche ich dir, dass du nicht deinen Glauben lebst, sondern dass du mit Jesus lebst, dass du nicht an ihm vorbeilebst und deinen Glauben lebst als etwas, was vielleicht intellektuell ist oder ein Festhalten, ein dran Glauben, sondern dass es wirklich eine lebendige Beziehung ist mit dem, der dich liebt und mit dem, der unser Schatz sein soll. Das wünsche ich euch. Amen.